Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Aufbruchsstimmung hier in der Echtzeit. Heute mit einer Reihe von Geschichten, die mit Schiffen zu tun haben. Und mit mir, Martin Böttcher. Hallo. Schiffe ganz konkret, ja, aber auch überraschend um die Ecke gedacht. Hören wir mal kurz rein in unsere Geschichten.
Ein Schiff wird kommen.
Schiffe sind größere Wasserfahrzeuge oder andere schwimmfähige Objekte mit bestimmten, nicht einheitlich festgelegten Eigenschaften.
Tschechien hat eine innige Beziehung zum Meer, dafür, dass es gar keins hat.
Das sagt der Braumeister auf der Lodge Pivovar, der Schiffsbrauerei.
Er hat den Urlaub nicht gewollt, sie hat gesagt, es müsste sein.
Ich glaube, dass wir gerade in Zeiten leben, in denen es sowas gibt wie eine spätkapitalistische Urlaubsfiktion.
Wir stellen uns mal darauf ein, was passiert, wenn das Klima nicht geschützt wird. Weil wenn ich die Realität verdränge, dann muss ich jeden Tag mehr verdrängen.
Wenn ich zum Beispiel in Sassnitz fotografieren wollte, muss ich immer den Hafenkommandanten erst anrufen, ob ich kommen kann.
Ein Thema, vier Facetten, heute also ungewöhnliche und gewöhnliche Geschichten rund ums Schiff. Auch als Metapher für Verdrängung oder als Sinnbild für den Urlaub. Zunächst aber ganz konkret. Wer wohl das erste Mal auf die Idee gekommen ist, damit übers Wasser zu fahren? Wir wissen es nicht, aber Schiffe gibt es ewig. Entsprechend viel, entsprechend ausdauernd lässt sich über Schiffe forschen. Meine Kollegin Jule Hoffmann hat für uns jemanden besucht, der aus reiner Leidenschaft alles verfügbare Wissen über Schiffe sammelt in der eigenen Wohnung. Und wo ist die? Im für seine maritimen Bestrebungen sonst eher unbekannten Berlin-Marzahn.
Radio DDR, hören Sie Nachrichten und übertragen in über 30 Sendestunden auf beiden Programmen Interessantes und Hörenswertes aus der Werft- und Hafenstadt.
Das war damals ein Nobelgerät, als ich das gekriegt habe. Ja.
Klaus Rothe beugt sich über seinen alten Kassettenrekorder.
Sie bewältigen ja nicht bloß Urlauberströme mit der Weißen Flotte. Das sollte man vielleicht mal an dieser Stelle spätestens mitteilen.
Nein, das ist richtig.
Meine Erfindung.
Doch leider nicht allgemein bekannt. Neben der Fährschubeinheit darf nicht vergessen werden, dass wir noch zwei Frachtschiffe haben. Die Mutterschiffe Johanna und Hoffnung, die zusätzlich auch noch Fracht zur Insel Hiddensee befördern, vor allem Bier.
Ach so, ja.
Die Aufnahme stammt von einer Kassette mit der Aufschrift Radio DDR, Schifferkompanie Stralsund am 7. Oktober 1988. Mehr als 20 Jahre war Klaus Rothe dort Werbeleiter der Reederei Weiße Flotte. Schon damals sammelte er leidenschaftlich alles zum Thema Schifffahrt und fotografierte an Schiffen, was er vor die Linse bekam. 1982 erhielt er eine offizielle Fotogenehmigung für die Häfen der DDR.
Das war aber nicht so einfach. Wenn ich zum Beispiel in Sassnitz fotografieren wollte, musste ich immer den Hafenkommandanten erst anrufen, ob ich kommen kann. Und wenn er sagt, nee, heute geht's nicht, heute sind die Freunde im Hafen. Da waren die Russen da, die mit ihren Kriegsschiffen.
Die Fotos von Schiffen und Werften der Ostreedereien dienten ihm als Tauschmaterial, das er an andere Sammler verschickte. Wofür er wiederum Post bekam von Experten und Schiffsfotografen aus aller Welt. Die vielen Brieffreundschaften brachten Klaus Rothe zumindest gedanklich aus der engen DDR heraus.
Am Anfang hatte ich natürlich Pech, auch mit einigen Freunden in der Bundesrepublik, gesagt, ach, der kommt da sowieso nie her. Die haben mir dann gegen gute Fotos irgendwelche Bildchen aus Werbekatalogen ausgeschnitten und haben es mir geschickt. Aber es gab eben auch, die gibt es heute noch, absolute Kumpels und gute Freunde.
Die Faszination für Schiffe kommt aus Rothes Kindheit. Damals sammelte er Briefmarken und bekam von einer Nachbarin einen ganzen Packen alte Briefe geschenkt.
Und da waren Briefmarken dabei von Malaya mit so einem Prinzen drauf. Die zeige ich Ihnen jetzt. Und dann haben mir auch Leute erklärt, wo das ist. Da kommen wir mit dem Schiff hin. Das geht gar nicht anders. Ein Flugzeug hat man aber nicht so gedacht. Ne? So. Und dann habe ich solche alten Seemannsbücher gelesen, aus den 20er und 30er Jahren, wie dort die Segler hingefahren sind.
So ging es also los. Mehrere tausend Fotos und Negative zu verschiedensten Schiffstypen umfasst Klaus Rothes Sammlung heute. In seinem Arbeitszimmer ist alles bis an die Decke voll. Vor den Regalen mit Büchern und Ordnern zur Seefahrtgeschichte stapeln sich kistenweise Hängeregister mit den Namen der jeweiligen Schiffe, darin auch alte Zeitungsartikel und Magazine. Außerdem echte Raritäten wie Glasnegative aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs oder die Negativsammlung eines ehemaligen Besatzungsmitglieds der Aviso Grille, die von den Nazis als Staatsjacht genutzt wurde.
Da habe ich also eine ganze Kiste voll. Und da habe ich eben ganz seltene Aufnahmen dabei, die habe ich alle schon digitalisiert, aus der Zeit so zwischen 1943 und 1945, wie die schönen Schiffe mit Torpedos versenkt wurden.
Aber das ist auch fotografiert worden, wie sie versenkt wurden?
Natürlich. Der auf dem Schiff war, der war dann zuständig für den Flakschutz, wenn Fliegerangriffe kamen, der hat das eben fotografiert und hat das über den Krieg gerettet.
Ein Foto zeigt einen halb im Wasser versunkenen Truppentransporter der Reederei Hapag. Im Vordergrund Menschen, die in den Himmel schauen.
Hier gucken sie, die hatten jetzt wirklich Angst. Die sitzen in so einem Rettungsboot und gucken, ob nicht irgendwelche Flieger wiederkommen, die beschießen.
Und im Hintergrund das Schiff, von dem sie gerettet sind.
Genau, das geht da gerade unter.
Zu Rothes Favoriten zählen die Schiffe der Reederei Norddeutscher Lloyd. Die Bremen, die 1929 bei ihrer Jungfernfahrt zwischen Bremerhaven und New York als schnellstes Schiff auf der Transatlantikroute ausgezeichnet wurde. Oder die ehemalige Berlin, die später in der DDR in Admiral Nachimov umbenannt wurde und die 1986 bei einem schweren Schiffsunglück im Schwarzen Meer versank.
In Odessa konnte ich Aufnahmen machen von der Admiral Nachimov. Und als Berlin ist sie auch zweimal, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg 1945 auf eine Mine gelaufen. Also gibt es viele Geschichten drüber, viel Material, viel Fotomaterial. Das waren einfach Luxusschiffe, schöne, elegante, noble Schiffe.
Klaus Rothe durchsucht weiter die Hängeregister.
So, dann kommt noch die Fritz Heckert. Die lag immer vor meinem Büro.
In Stralsund?
Ja, ja. Die große Fritz Heckert. Ich habe hier noch ein wunderschönes Bild. Da wird sie gerade durch den Rügendamm geschleppt. Ja.
Die Fritz Heckert war neben der Völkerfreundschaft eines der großen Urlauberschiffe der DDR. Und das einzige Kreuzfahrtschiff, das die DDR selbst bauen ließ. Wegen eines Maschinenschadens lag sie ab Anfang der 70er Jahre im Hafen von Stralsund und wurde als Wohnheim für Reederei- und Werftmitarbeiter genutzt. Nachzulesen ist das auch in einem der Bücher, die Klaus Rothe Ende der 80er Jahre für die Reihe Deutsche Ozeanpassagierschiffe des Transpress Verlags geschrieben hat, die parallel in Ost- und Westdeutschland erschien. Der erste Band von ihm umfasst die Jahre 1896 bis 1918.
Und dann ging es eben weiter bis in unsere Zeit rein, 1919 bis 1985. Da kam auf einmal jetzt die Teilung Deutschlands. Und das wollte man in der DDR nicht erwähnen. Das gab es überhaupt nicht. Es gab keine Bundesrepublik da drin.
Für die Ostausgabe war er gezwungen, sich ab 1945 rein auf ostdeutsche und sowjetische Schiffe zu beschränken, erzählt Rothe in einer Raucherpause auf dem Balkon.
Da musste ich mir was einfallen lassen. Wir hatten zu der Zeit, gab es überhaupt kein Fahrgastschiff, kein Urlauberschiff. Die Völkerfreundschaft war verkauft, das Größte. Die Fritz Heckert, die lag in Stralsund im Hafen als schwimmendes Hotel, weil die Maschine kaputt war. Also war nix. Und dann habe ich die genommen. Theodor Körner, hier die Heinrich Heine. Das waren ehemalige belgische Truppentransporter. Die hatten also auch Kapazität für Passagiere. Das durfte aber keiner mitfahren.
Bis heute ärgert er sich, dass er als Autor vor anderen Schiffsexperten doof dastand.
Viele kannten sich auch aus. Die haben dann doch gesagt, Herr Rothe, kennen Sie das überhaupt nicht? Dieses Schiff fehlt ja auch. War auch ein deutsches Schiff. Ne? Schon doof.
Einer, der sich auskannte, war der renommierte Schifffahrtshistoriker Arnold Kluders aus Bremerhaven.
Das war ein harter Kampf. Arnold Kluders, ein großer Guru. Die meisten Bücher sind von Arnold Kluders. Und er war der Leiter des Archivs des Deutschen Schifffahrtsmuseums. Und er konnte es immer nicht fassen. Wie haben Sie das geschafft, Herr Rothe? Sie hatten ja gar nichts. Ich musste jedes Bild teuer kaufen, Postkarten, alles kaufen und eintauschen und so weiter. Und der kam natürlich an alles ran. Und die hat er mir geschenkt. Da waren wir dann schon befreundet. Lieber Herr Rothe, da ist der letzte Band für Sie. Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen. Gelegentliche Fußnoten sind nicht als Refrain gegen Sie gedacht. So, mit der Gruß. Hier, Klaus Rothe. Liefert in seinem Buch Deutsche Ozeanpassagierschiffe von 1919 bis 1985 ab Seite 20 ein Übersoll an Ideologie ab, in Klammern, was übrigens in der bundesdeutschen Ausgabe fehlt.
Mitte der 80er Jahre machte ein neues Gesetz Verwandtenbesuche in der Bundesrepublik möglich, sodass Klaus Rothe mehrfach an die Nordsee reisen und sich mit anderen Schiffsfotografen im Westen treffen konnte.
Als ich das erste Mal aus Hamburg wieder zurückkam, da hatten wir hier gewettet, Klaus kommt nie wieder. Einmal über der Grenze, da kommt er nicht wieder. Und ich bin immer wieder gekommen. Dann wurde dann ja auch mal gefragt, und warum bist du nicht im Westen geblieben? Ich sage, weil ich gerne in Stralsund bin und euch pfeifen, mache ich eben leiden. Und natürlich das, was alles hier steht, hätte ich alles da lassen müssen.
Hatten ja damals schon Sammlungen.
Ja, ja klar, das hätte ich nie mitnehmen können.
Insgesamt 11 Bücher hat Klaus Rothe veröffentlicht. Zuletzt eines über die Geschichte der Hiddenseeschifffahrt. Als Grundlage dienten Dokumente und Fotos, die er schon während seiner Zeit in Stralsund gesammelt hat.
Ich musste damals extra Hiddenseer Blatt lernen.
Um an Informationen zu kommen.
Ja, das klappte dann schon. Ne? Meistens ging es Flasche Korn auf den Tisch. Ja, da kam man ran. Ne? Da wurde die ausgetrunken und dann waren wir so ein Freund. Dann ging das schon.
Heute fehlt ihm Stralsund, auch nach 17 Jahren in Berlin-Marzahn. Immerhin genießt er hier von seiner Wohnung im 11. Stock aus die Weite des Horizonts.
Ich gucke hier raus auf meiner Brücke und gucke, was drin passiert.
Ja, so ist das ein bisschen, ne, vom Gefühl.
Ja, mir fehlt mir nur so ein Rad.
Ja, schönen Dank, Herr Rothe. Ich wollte nur noch allen Hörern, die nach Stralsund kommen, eigentlich die Empfehlung geben, auch wenn der Rügendamm nun voll intakt ist. Aber eine Fahrt von Stralsund nach Alte Fähr und zurück ist nach wie vor ein großes Erlebnis. Und nun ein musikalisches Zwischenspiel.
Weiß vielleicht nicht alles über Schiffe, aber schon ziemlich viel der Sammler Klaus Rothe. Schiffe sind ja auch Symbole für Fernweh oder für Reisen, auf riesigen Kreuzfahrtdampfern oder exklusiven Yachten. Aber Urlaub, das kann man schon mal vergessen, ist ein echtes Privileg. Die Autorin Katharina Walser hat Geschichten von Leuten gesammelt, die in den Sommerferien nicht in wechselnde Urlaubsziele oder auf Segelturns gefahren sind, sondern zur Familie der Eltern, die nach Deutschland migriert waren. Nicht-Urlaub heißt der Band und Katharina Walser erzählt jetzt etwas über die von ihr darin gesammelten und aufgeschriebenen Geschichten.
Ich fahre nach Kroatien schon immer mit dem Auto, früher mit meiner Mutter am Steuer, heute mit meinem Mann am Steuer. Der Kofferraum ist aber genauso voll wie in der Kindheit auch. Früher haben wir eigentlich immer Möbelstücke dabei gehabt, aber auch kurz nach dem Krieg vor allem Drogeriegeschenke für die Familie, die einfach unten zu teuer waren. Wo fahrt ihr denn dieses Jahr hin? Das war so eine Frage, mit der konnte ich irgendwie gar nicht so viel anfangen, weil das so total klar war. Also es stand irgendwie nie zur Debatte oder genau, oder wo wart ihr denn dieses Jahr? Und ich so, naja, wieder in Kroatien natürlich. Ein typischer Urlaubstag in Kroatien kann für uns so aussehen, dass wir in den frühen Morgenstunden an den Strand fahren, um noch so ein bisschen Sonne und Wasser zu genießen, bevor es zu warm wird. Dann fahren wir zurück in die Stadt, gehen in die Apotheke, weil wir die Augentropfen für die Großmutter holen müssen. Fahren diese dann aus der Stadt aufs Land. Auf dem Weg machen wir noch einen Stopp im Supermarkt, im Baumarkt, was auch immer noch gebraucht wird. Und fahren dann eben weiter ins Haus meiner Großmutter. Und da angekommen, gibt es noch einen Café im Garten. Und dann sieht meine Großmutter eigentlich schon irgendwas, was ansteht. Das ist dann irgendwie das Beet, das umgegraben wird oder auch irgendwie banalere Dinge wie eine Glühbirne, die ausgetauscht werden muss. Also alles, was so in dem Dreivierteljahr, dass wir nicht in Kroatien waren, einfach passiert ist. Und das gehen wir dann an. Also ich glaube, dass wir gerade einfach in Zeiten leben, in denen es sowas gibt wie eine spätkapitalistische Urlaubsfiktion. Und Urlaub wird immer mit diesen Bildern Sommer, Sonne, Buch, Aperol so bebildert. Im hyperindividualisierten Spätkapitalismus ist es eben die Idee, dass wir für unser Glück selbst verantwortlich sind. Und deswegen ist ja auch die Erzählung von Self-Care gerade so total stark. Ne? Also nimm dir doch die Zeit, gönn dir doch das Glas Wein und fahr doch einfach mal wieder in den Urlaub. Und dann wird das auch alles schon mit der Überarbeitung und mit den anderen strukturellen Problemen, mit denen man sich so täglich abmüht. Und fiktiv bleibt dieses Versprechen halt deshalb, weil es einfach für viele real ökonomische Bedingungen gibt, die das überhaupt nicht möglich machen, sich so um sich selber zu kümmern. Also eine alleinerziehende Mutter, da gibt es ja auch belastbare Zahlen irgendwie zu, kann viel weniger in den Urlaub reisen als irgendwie eine klassische Kernfamilie. Und gleichzeitig ist es eben so, dass es mittlerweile ja sehr gute Studien dazu gibt, dass Urlaub auch medizinische Vorsorge ist. Also dass wir ihn tatsächlich brauchen, um irgendwie ein bisschen länger und gesünder zu leben und nicht so früh in den Burnout zu rutschen und solche Sachen. Also ich glaube, dass ich, seit ich auch Urlaub mache, woanders als in Kroatien, mir eigentlich eher deutlicher wird, dass diese reine Erholung einfach total schwer zu haben ist. Also natürlich, es macht was mit einem, 3 Tage nicht erreichbar sein zu müssen. Man kommt auf andere Ideen, einem ist mal langweilig. Das sind alles so Sachen, die, glaube ich, total für mich gesund sind. Und gleichzeitig ist es aber viel, viel schwerer herzustellen, als man, glaube ich, gerne so tut.
Katharina Walser, eingefangen von meiner Kollegin Anne-Sophie Schmidt, über ihr Buch Nicht-Urlaub, 6 postmigrantische Erzählungen über Erholungsversuche und Care-Arbeit in den Ferien, ist im Sukultur Verlag erschienen, kostet nur 4 €. Wenn, wie in dieser Echtzeit, Schiffe unser Thema sind, dann kommen wir, einmal um die Ecke gedacht, über die Verdrängung von Wasser durch Schiffe zur Verdrängung von unangenehmen Gedanken. Verdrängung bedeutet meist, dass man etwas nicht verarbeitet, dass man einer Auseinandersetzung aus dem Weg geht. Aber, und das haben wir mit den Schiffen dann gemeinsam, Verdrängung ist, was uns über Wasser hält. So ähnlich verstehe ich auch einen Blogartikel des Politikwissenschaftlers und Klimaaktivisten Tadjo Müller. Wie ich lernte, nicht mehr klimadepressiv zu sein und die Zukunft wieder zu lieben. Es geht um die Klimakatastrophe und unseren Umgang damit. Und darüber wollen wir sprechen. Hallo, Tadjo Müller.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht klären wir erstmal Ihre Position in Sachen Klimakollaps. Glauben Sie noch daran, dass die Menschen die weitere Klimaerwärmung werden stoppen können?
Nach 16 Jahren Klimapolitik, Klimaaktivismus, klimapolitischer Arbeit im Allgemeinen bin ich überzeugt davon, dass sie das nicht tun wird. Wir reden jetzt über das Thema schon, und man kann jetzt auf den berühmten Spiegeltitel Mitte der 90er mit dem umgelegten Kölner Dom, also wir haben schon Mitte der 90er über Klima gesprochen, Ende der 80er. Und in all diesen Zeiten hat sich eins nicht geändert, nämlich dass Treibhausgasemissionen und Wirtschaftswachstum zusammenhängen. Wir wollen mehr Wirtschaftswachstum, weil wir mehr Jobs haben wollen, mehr Steuern, mehr Wohlstand. Also treiben wir den Prozess voran, der auch das Klima zerstört. Ergo haben wir einfach gesagt, nein, wir schützen das Klima nicht, sondern wir schützen lieber unsere Wirtschaft. Punkt. Und das sagen wir auch in allen reichen Ländern der Welt.
Aber was heißt das für Sie? Also wie reagieren Sie darauf? Es gibt ja verschiedene Strategien. Manche Menschen verdrängen den Gedanken an die Klimakatastrophe, indem sie auch einfach keine Nachrichten mehr konsumieren. News Avoidance könnte man das nennen. Frei nach dem Motto, was ich nicht sehe, ist nicht da. Wie ist das bei Ihnen?
Ich habe mein Leben den Kampf für Klimagerechtigkeit und auch für Klimaschutz gewidmet, die letzten 15, 20 bis 20 Jahre. Das Anerkennen der Tatsache, dass meine Versuche, das Klima zu schützen oder genauer gesagt, die Gesellschaft daran zu erinnern, ihre Versprechen zu erfüllen, denn es ist natürlich total naiv anzunehmen, dass 5000 Ende-Gelände-Aktivistinnen 80 Millionen Deutsche dazu bringen können, sich selbst fundamental, ihre Gesellschaft und ihr Leben zu transformieren. Total absurd. So. Als ich verstanden habe, dass wir gescheitert sind, dass die Gesellschaft am Klimaschutz scheitert, bin ich in eine krasse Depression gerutscht. Im Kern ging es um einen Verlust des Glaubens an eine bessere Zukunft. Diese Zukunft, die sich sozusagen die europäische Aufklärung seit Jahrhunderten ausmalte, die ist verschwunden. Und als das verschwand, verschwand einfach die Bedeutung meines Handelns. Also diese Depression, würde ich mal sagen, dauerte von Anfang 21 bis Ende 22. Und Anfang 2023 ist was passiert, nämlich Lützerath. Dieses kleine Dorf im Rheinland, von dem mittlerweile, glaube ich, alle in Deutschland wissen, dass es doch nicht mehr gibt, wurde von der Klimabewegung zum sozusagen Ort, den man verteidigen muss gegen den fossilkapitalistischen Wahnsinn, gegen diese Tagebaue, die ja 2023 auch wirklich schon der totale Wahnsinn waren. Die Klimabewegung mobilisiert zum letzten Gefecht, zum Alamo nach Lützerath. Wir werden ja auch besiegt, also die Häuser werden alle zerstört. Ich habe in der letzten besetzten Steinstruktur gewohnt, bis wir da rausgeworfen wurden. Und das Interessante war, ich war total gestärkt. Und zwar durch die Gemeinschaft, die ich mit den Menschen gefunden habe, mit denen zusammen ich Lützerath verteidigt habe. Das waren teilweise Leute, die ich kannte. Das waren teilweise völlig neue Leute. Und mir laufen jetzt hier Schauer über die Arme. Das war, ich bin angekommen in Lützerath wie ein Telefon, das kein Akku mehr hat, also ohne einen Balken auf dem Akku. Und jeden Tag, den wir da in diesem Haus zusammen waren, und jeden Tag schloss sich der Ring der Polizei enger, dieser Belagerungsring enger, bekam ich mehr Kraft durch die Gemeinschaft der Menschen mit denen zusammen. Ich versuchte, den Kollaps sozusagen aufzuhalten oder zumindest an diesem Ort zu sagen, hier wollen wir noch gutes Leben ermöglichen. Und danach begann ich wirklich so den Aufstieg aus der Depression, bis mir klar wurde, dann bin ich ein halbes Jahr später, war ich dann noch in Schweden, wo ich mit Menschen zusammengearbeitet habe, die Aktivismus sozusagen nicht mehr gegen den Kollaps, sondern Aktivismus im Kollaps designen. Die sagen, okay, wir stellen uns mal darauf ein, was passiert, wenn das Klima nicht geschützt wird. Zum Beispiel, wie handelt eine Klimabewegung in einer Hitzewelle in einer Großstadt?
Aber ist das nicht auch eine Art von, ja, man ist dann so ein bisschen fast der Cousin vom Doomscroller? Also auf gut Deutsch, man beschäftigt sich die ganze Zeit nur mit den Katastrophen, mit den schlechten Nachrichten. Der Doomscroller, ich glaube, der hat so ein, also derjenige, der sich durch sein Handy stundenlang und immer die neuesten Horrornachrichten so durchzieht und so. Ich glaube, der hat so einen Schauer, weil wegen dieser Angst oder dieser Beklemmung, die da ausgelöst wird. Was ist der Unterschied bei euch dann?
Okay, also das ist ein reiner Medienkonsum. In diesem Fall geht es um Ermächtigung. Es geht um, ich glaube, in der Psychologie heißt es Selbstwirksamkeit. Der Doomscroller ist passiv, nimmt nur die Nachrichten wahr und sagt, okay, world is gonna fucking end. So, der Just Collapse, also das ist ein englisches Wortspiel, sowohl, na, es hat einfach Kollaps, als auch ein gerechter Kollaps. Also die Just Collapse-Aktivistinnen und Aktivisten sagen, wir sehen diese Situation, wir erkennen die an und wir überlegen uns jetzt, wie man in der Situation handlungsfähig werden kann. Jetzt geht es nicht mehr um Aktivismus gegen die Klimakatastrophe, jetzt geht es um Klimagerechtigkeitsaktivismus in der Klimakatastrophe. Und da ist so viel zu tun, weil zum Beispiel jede Klimakatastrophe, wir bleiben jetzt mal bei der Hitzewelle, wen betrifft die? Wer stirbt da? Wer leidet? Das sind Obdachlose, das sind Menschen mit Vorerkrankungen, das sind arme und alte Menschen. So. Das sind ganz klare Gerechtigkeitsthemen. Und wir sind ja nicht nur eine Klimaschutzbewegung, wir haben immer gesagt, wir sind eine Klimagerechtigkeitsbewegung. Und wenn jetzt also in der Klimakatastrophe wieder die mehr leiden, die am wenigsten dazu beigetragen haben, dann ist es unser verdammter Job, einerseits sozusagen unsere Berufung, da was zu machen, aber es gibt eben auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Als die Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg Ende Mai waren, da waren zwei Sachen. Einerseits fand da dieser Hungerstreik statt, dieser wirklich problematische Hungerstreik, wo man halt auch gesehen hat, man sah die Bilder von Wolli und den anderen und die sahen halt abgemergelt und total entmächtig aus. Man hat den angesehen, wie selbst unwirksam sie waren in dem Moment. Und ich habe gleichzeitig ein Foto gesehen von drei Fridays for Future Aktivistinnen. Sie standen, wo man irgendwie Sandsäcke geschippt hat im Rahmen dieser Hochwassergeschichte. Und man hat dem auf dem Foto total angesehen. Die wussten gerade, ich mache hier was Nützliches. Im Gesicht der Fridays, die da unten in dem Hochwasser sagen, ey, das ist jetzt nicht mehr nur noch Klimastreik, sondern das ist jetzt was Richtiges. So, da sah ich, das ist die Ermächtigung. Und das ist eben die Erzählung, die ich den verdrängenden Menschen gebe. Mein Punkt ist jetzt, ja, da muss man durch. Das ist dann, ich nenne es den River of Shit. Da muss man durchschwimmen. Trauer ist immer scheiße. Es gibt literally keine Art und Weise, Trauer angenehm. Das kann man... Man kann es noch ein bisschen festlich machen, aber Trauer ist immer erstmal Trauer. Da muss man durch. Die Trauer, ob des Verlierens der Zukunft. Aber wenn man da mal durch ist, dann, und ich habe gerade neulich mit ein paar Freundinnen gesprochen, die sagen, seitdem sie, wie sagen, Kollapsakzeptanz entwickelt haben, können sie sich wieder viel mehr über die Natur freuen. Sie können sich viel mehr über kleine Dinge freuen, wie zum Beispiel sagt die eine, ich gehe mit meiner Trans-Tochter zum CSD in Brandenburg und ich weiß natürlich, dass es irgendwann nicht mehr möglich sein wird, aber jedes Mal, wenn wir das noch tun können, fühlt sich das wie ein Fest an.
Aber das ist ja eine völlig neue Erzählung, ne? Ja. Also immerhin in Österreich, der österreichische Ableger von der letzten Generation, der hat gerade seine Aktivitäten eingestellt, weil es nichts gebracht hat, zu wenig Resonanz erzeugt hat. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, Sie empfehlen in Sachen Klima nicht mehr zu verdrängen. Also auf gut Deutsch, wir akzeptieren das, wir schaffen das nicht mehr. Wir haben es bereits gegen die Wand gefahren und können trotzdem das Leben genießen.
Genau, also das Leben genießen. Also ich sage jetzt nicht einfach nur, akzeptiert den Kollaps und lebt euer Leben weiter, tanzt auf dem Vulkan und so. Sondern ich sage, in der Akzeptanz der Realität liegt eine wahnsinnige Quelle von Kraft und auch Zuversicht. Weil wenn ich die Realität verdränge, dann muss ich jeden Tag mehr verdrängen. Muss ich Verdrängung echt wie einen thermodynamischen Prozess vorstellen. Wir hatten vorhin die Schiffe, die nur deswegen oben schwimmen. Das schwächt mich, weil diese Energie rein thermodynamisch steht ja nicht für andere Dinge zur Verfügung. Wenn ich erstmal die ganze Kraft, die ich fürs Verdrängen aufwende, wieder in mir habe, bin ich erstmal viel mehr bei mir. Ich muss mich nicht mehr im psychologischen Sinne spalten. Ich kann die Realität einfach direkt anerkennen und versuchen, in ihr handlungsfähig zu werden. Wenn ich anerkenne, dass zum Beispiel in der Straße, in der ich lebe, dass es da irgendwie Trockenheitsdynamiken geben wird, so kann ich dann anfangen, zumindest in jedem Haus rumzulaufen und zu sagen, hey, Lass uns mal zusammenarbeiten, um diesen Baum am Leben zu erhalten. Da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, die Welt immer noch zu einem besseren Ort zu machen, auf eine gemeinsame Art und Weise und sich dadurch gut und stark und wirkmächtig zu fühlen, das Leben mit Bedeutung und Schönheit zu füllen. Und darum geht's ja. Also wir wollen ja im Grunde die Leben leben, die wir leben wollen. Deswegen verdrängen wir. Und mein Punkt ist nur, stellt euch auf eine neue Situation ein, dann könnt ihr daran auch wieder arbeiten. Aber verdrängt die halt nicht, weil sonst werdet ihr immer dümmer, immer aggressiver und dann werdet ihr am Ende wie die rechten Klimaleugner. Und da wollt ihr nun wirklich nicht hin.
Vielen Dank, Tadjo Müller. Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps, wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben, so heißt das Buch, das der Politikwissenschaftler und Klimaaktivist geschrieben hat. Es soll im Oktober erscheinen. Diese Echtzeit kreist um Schiffe, mal enger, mal weiter. Jetzt nimmt uns unser Korrespondent Jan Garwert mit auf Europas einziges Brauereischiff. Er hat es gefunden in der tschechischen Hauptstadt Prag. Aber hat er es nach dem Besuch auch wieder nach Hause geschafft? Ist ja eine berechtigte Frage, wenn es um Bier geht.
Böhmen liegt am Meer. So hat es William Shakespeare mal aufgeschrieben. Ganz Unrecht hatte der englische Dichter nicht. Jedenfalls gehört Tschechien seit Ende des Ersten Weltkriegs ein kleines Stück Hamburger Hafen, der Moldauhafen. Eine ganze Flotte von Handelsschiffen hatte die damalige Tschechoslowakei dort mal unterhalten. Vielleicht erklärt das die Liebe der Tschechen zum Wasser und allem, was darauf schwimmt.
Ahoi, ahoi.
Ahoi, ahoi. Ja, damit begrüßt man sich hier. Wir haben eine ziemlich reiche Seemannsgeschichte, die mit der Stadt Děčín im Nordböhmen verbunden ist. Da ist auch dieses Schiff hier auf einer Werft umgebaut worden. Ich denke, Tschechien hat eine innige Beziehung zum Meer, dafür, dass es gar keins hat. Das sagt Karel Kroupa, der Braumeister auf der Loď Pivovar, der Schiffsbrauerei. Das Schiff ist etwa doppelt so lang wie ein Container-LKW, 70 Sitzplätze auf dem Sonnendeck, 90 unten im Restaurant. Vor dem Umbau in Děčín vor ein paar Jahren war sie noch ein Disco-Schiff und hat als Classic Queen im Hamburger Hafen Feierwütige unter wummernden Beats und mit stampfendem Schiffsdiesel vor dem alten Moldauhafen entlang geschippert. Wo früher getanzt wurde, steht Karel Kroupa jetzt zwischen dunklen Holzstühlen und Tischen vor modernen, mannshohen, silbrigen Braukesseln. Und in einem Extraraum hinter ihm schwappt Biersud in großen Bottichen. Hinter mir befindet sich einer der wichtigsten Räume, der Gärungsraum. Hier wird gezaubert. Hier entsteht der Alkohol. Wir haben hier 4 offene Gärbottiche. Die kleineren sind für 500, die größeren für 1000 Liter. Für den nächsten Braugang lässt er frisches Wasser in den Kessel laufen. 5 verschiedene Biere stehen auf der Karte, vom herben Pilsner übers leichtere Lagerbier bis hin zu duftenden Pale Ales oder Sommerspezialitäten wie einem Erdbeerbier. Das typische Repertoire der Prager Mikrobrauereien. Und mit 1200 Hektolitern Jahresproduktion ist die Loď Pivovar wirklich eine sehr kleine Brauerei. Es geht um die Liebe zum Handwerk. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt dazu gekommen bin. Ursprünglich war das Brauen nur ein Hobby von mir. Und hier ist es anders als bei den großen Industriebrauereien. Eben ist der Braumeister nochmal ums Schiff gerudert, den Anstrich kontrollieren. Wie viele Anstriche dieses Schiff in seinem Leben schon bekommen hat, weiß keiner so genau, denn es hat eine lange Geschichte. Sie beginnt Anfang der 60er Jahre in Potsdam als Ausflugsdampfer namens Sanssouci, Kreuzfahrten nach Brandenburg, bis nach der Wende später als Duty-Free-Dampfer auf dem Grenzfluss Oder zwischen Polen und Deutschland, dann Hamburg, jetzt Prag. Dort steht Martin Kralik am Zapfhahn, denn zu einem guten Bier gehört mehr als nur das Können des Braumeisters. Der Schaum bewahrt das Aroma, sagt der Restaurantmanager. Man sagt sogar, dass ein Drittel des Bieres aus Schaum bestehen soll. Wir haben Probleme damit, wenn Engländer hierher kommen oder Australier und Amerikaner. Die wollen ein Bier ohne Schaum, mit Bier bis zum Rand. Wenn man so ein Bier einem Tschechen oder einem Deutschen geben würde, dann würden die sagen, das sei gar kein Bier. Am Liegeplatz vor dem Handelsministerium hat das Schiff nicht ganz so zentral festgemacht. Die Karlsbrücke außer Sichtweite und auch die Prager Burg ist nur mit langem Hals vom Sonnendeck aus zu erspähen, was gut ist. Denn deshalb sind die Preise auf der Speisekarte moderat und viele Einheimische kommen her. Ich hatte das Schwarzbier mit Würstchen in Bier gebraten, sagt diese Frau. Dieses Bier ist etwas süßer. Und ich hatte eines der Spezialbiere. Das war eher bitter. Nichts für Damen. Der Braumeister ist wirklich gut, meint dieser Mann. Er macht eines der besten Lagerbiere in Tschechien, finde ich. Im Ernst. Kreuzfahrten wird die Lodz Pivovar nicht mehr unternehmen. Denn der Schiffsdiesel ist ausgebaut. Sonst hätte das Schiff zu viel Tiefgang mit dem ganzen Bier an Bord.
Eine Mikrobrauerei auf der Moldau. Schön. Ein Thema, vier Facetten, darum geht's ja bei uns immer. Wer mitgezählt hat, das waren mindestens vier Facetten rund ums Schiff und ums Verdrängen. Und damit ist diese Echtzeit zu Ende. Mehr von uns, immer zu einem Thema, in der Deutschlandfunk-App. Oder man hört uns live im Radio, jeden Samstagnachmittag von 4 bis 5 im Deutschlandfunk Kultur. Da gibt's dann auch noch Musik und unsere wirklich guten Serien. Ich bin Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören, bis dann.